Nora Bosson, Sie haben Romane, Gedichte, Essays geschrieben und zählen zu den wichtigsten Autoren Ihrer Generation, also der Mit-30er. Lassen Sie uns zunächst über Ihr Rotlichtbuch sprechen, über das Rotlichtmilieu, das Sie über ein Jahr erforscht haben. Was haben Sie sich eigentlich davon versprochen, als Sie dieses Projekt gestartet haben?
Ich habe mir ein paar Antworten versprochen, zum Beispiel auf die Frage, warum das noch immer ein Ort ist, der für mich als Frau eigentlich nicht in Frage kommt. Das hat ja nichts mit moralischer Verurteilung zu tun, sondern es gibt es einfach nicht. Es ist nach wie vor ein Ort, der gänzlich auf männliche Kunden ausgerichtet ist, in denen Frauen wie vor Jahrhunderten und vor Jahrtausenden lediglich die sich Anbietenden sind. Und wie passt das alles noch in unsere Zeit? Und auch, wie gehen wir überhaupt damit um? Also etwas, was ich immer wieder angetroffen habe, ist dieses Wort Parallelgesellschaft, mit dem das Ganze so von uns geschoben wird. Hier ist unsere Normalität und dort ist das Bordell, ist der Swingerclub, ist die Table Dance Bar. Das hat alles nichts mit dem anderen zu tun. Und diese seltsame Form der Schamhaftigkeit, des Verdrängens, obwohl es sehr offen zutage tritt, das hat mich interessiert und ich wollte mir das einfach genauer anschauen.
Aber ist das denn wirklich so, wie Sie es beschrieben haben? Ich denke mal an die Hamburger Reeperbahn. Meine Eltern wären da früher nie hingegangen. Und heute ist das sozusagen ein Vergnügungsviertel, wo auch Teenies sich vergnügen. Praktisch die Disco neben der Sexbar. Mhm. Sie wissen das, Sie haben da ja auch recherchiert. Und man kann doch überall reinspazieren als Frau.
Ja, auf der Reeperbahn ist es natürlich speziell. Es ist so ein bisschen das Folkloreviertel des Rotlichts. Es hat auch eine Tradition. Also ich war mit meinem Vater häufig auf der Reeperbahn, einfach weil er damals als Hamburger Drogenbeauftragte gearbeitet hat und dadurch natürlich mit den aufgrund von Drogenkonsum sich prostituierenden Frauen immer mal wieder geredet hat. Das heißt, es war für mich nie ein besonders versteckter Bereich. Aber abgesehen von der Reeperbahn, es gibt natürlich auch in Frankfurt das Vergnügungsviertel, das sehr viel schäbiger ist. Es ist aber das eine, ob man da hingeht und ob man sich das anschaut und ob man dann auch dazu steht. Also das war, während ich dieses Buch geschrieben habe, etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist, dass die Herren, die mich begleitet haben, auf gar keinen Fall mit diesem Buch in Verbindung kommen wollten. Also sie durften nicht namentlich genannt werden, sie durften nicht wiedererkennbar werden, als ob heute noch die Berührung mit so einem Ort den eigenen Namen besudeln würde. Das waren ja zum Teil auch Schriftstellerkollegen. Nicht alle haben so reagiert, aber doch viele. Das hat mich zum einen irritiert und zum anderen, was auch selbst auf der Reeperbahn noch so ist, ist, dass es Bereiche gibt wie das Laufhaus oder das Bordell, in dem Frauen eben nicht erwünscht sind als Kundinnen, als Klientinnen. Der Manager vom Pink Palace in Hamburg hat es mir so erklärt, dass es ja kein Zoo ist und Frauen da durchgehen würden wie Zoobesucher.
Womit er ja recht
hat. Womit er recht hat, nur die Sache ist die, wie gehen Männer denn da durch? Die gehen ja auch nicht anders da durch. Und die große Junggesellengruppe, die sturzbesoffen da durch so ein Laufhaus torkelt, die geht dann natürlich auch erstmal als Zoobesucher hin. Und wenn dann der ein oder andere von denen noch eine Dienstleistung kauft, verändert sich das natürlich, aber es unterstellt sozusagen, dass die Männer glotzen dürfen und die Frauen nicht.
Nee, die Männer dürfen glotzen, wie Sie so schön sagen, weil sie ja auch potenzielle Käufer sind. Sie als Frau können da ja nicht kaufen.
Naja, das wäre die Frage, ob ich da nicht kaufen kann.
Ja, ist es so? Das wäre dann auch meine Frage. Gibt es Laufhäuser, also früher nannte man die ja Eros Center, also Riesen. Bordelle sind es ja nicht. Es ist ja wie die Herbertstraße, nur in einem Mietshaus. Und die Frauen arbeiten im Laufhaus, soweit ich weiß, auf eigene Kasse, ohne Zuhälter.
Genau, genau. Also eigentlich das Risiko wird auch auf die Frauen abgewälzt. Wenn sie keinen Umsatz haben, müssen sie trotzdem ihr Zimmer bezahlen, aber gehen dann eben leer aus. Es gibt natürlich den Bereich des Callboys, aber es gibt keine Laufhäuser in der Form, es gibt keine Bordelle in der Form, in denen Männer stehen, die für heterosexuelle Frauen Dienste anbieten. Aber ich meine, ich könnte natürlich als Frau in ein Laufhaus mit Frauen gehen und mir eine Dienstleistung von einer Frau kaufen. Also das, was ich erfahren habe, ist, dass als Frau man da meistens gar nicht erst eingelassen wird. Beziehungsweise der Pink Palace Manager sagte, er hat es ein einziges Mal geglaubt, dass die Frau tatsächlich interessiert ist an dem Kauf einer Dienstleistung. Bei allen anderen hat das nicht geklappt und hat sie abgewiesen. Es waren aber auch insgesamt wenige. Das heißt, dieses, man kann es ja wirklich dann auch Verbrüderungsritual nennen, diese Junggesellenabschied, dieses, wir gehen zusammen an einen solchen Ort und lassen da alle Hosen runter und lassen alle, also fünfe gerade sein, sprengen alle unsere sonstigen Anstandsregeln. das ist doch nach wie vor etwas, was offensichtlich für die Männerwelt noch eine gewisse wichtige Bedeutung hat. Und ich glaube eben nicht, dass es da nur um Sex geht, sondern es geht auch um das Einüben von bestimmten Ritualen oder das Ausüben. Es geht um bestimmte Machtkonstellationen, es geht um bestimmte Begegnungsformen. Also es ist nicht nur der Sex.
Was für Machtrituale?
Ja, zum einen tatsächlich die Vorstellung, dass ich einen anderen Körper mir kaufen kann zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Also ich bin ja für das sexuelle Glück von jedem erstmal und jeder kann auch mit seinem Körper machen, was er will. Aber was ich teilweise in Laufhäusern vielleicht etwas weniger als auf dem Straßenstrich, aber für eine Lust an Erniedrigung mitbekommen habe, das macht mich mehr als stutzig. Und da glaube ich, ist das, was eine Bekannte sagte, vielleicht sogar zutreffend. Es könnte auch einfach Gewalt sein. Es geht gar nicht mehr so sehr um den sexuellen Genuss, sondern es geht darum, dieses Machtgefühl auszuloten, was natürlich nicht für alle Freier gilt. Das will ich damit überhaupt nicht behaupten. Aber dass so etwas eben auch mit hineinspielt und tatsächlich nach wie vor noch dieser Anspruch, dass es für Männer selbstverständlich sein muss, wenn sie gerade keine Frau rumkriegen, dass sie dann doch noch irgendwo hingehen können und dass diese Möglichkeit einfach nie versiegt.
Es sind ja schon so viele Punkte angesprochen worden, die wir mal versuchen müssen aufzudröseln. Zum einen habe ich mich gewundert, dass Sie Männer mitgenommen haben. Wäre die Recherche alleine nicht möglich gewesen?
Sie wäre an manchen Orten definitiv möglich gewesen, an anderen nicht. Also in ein Wohnungsbordell wäre ich sicherlich entweder gar nicht reingekommen oder man hätte mich einfach unter besondere Beobachtung gestellt. Die hätten mir nicht so leicht abgenommen, dass ich da einfach rein will. Das heißt, in dem Moment, in dem ich da als Paar auftauche, nehmen die mich auch überhaupt nicht als Kundin wahr, was ich auch interessant fand. Ich habe immer bezahlt und trotzdem wurde mein Begleiter als der eigentliche Kunde aufgefasst.
Ach so, man hat sie also nicht eingestuft, die wollen flotten Dreier.
Doch, aber ich sozusagen dem Mann zuliebe, nicht aufgrund eines eigenen Interesses, einer eigenen sexuellen Begierde. Und das war schon auch interessant, zumal, wie gesagt, ich immer bezahlt habe, also eigentlich mich als Kundin.
Eine großzügige, emanzipierte Frau, ja, die so, ihrem Mann was gönnt,
so,
spendiert.
Genau, spendiert, aber eben alles zu Nutzen des Mannes. Das wurde, glaube ich, schon sehr stark so eingestuft. An einem anderen Ort, dem Sexkino, wäre ich zwar reingekommen, aber vielleicht nicht mehr raus. Mir war an dem Ort nicht mehr so ganz klar, ob das noch gar nicht als wirkliche Vergewaltigung, aber als Einverständnis, man hat diese Schwelle übertreten, ob da mein Nein überhaupt noch wirklich wahrgenommen werden würde. Und da war mir tatsächlich mulmig zumute und ich war relativ froh, in männlicher Begleitung zu sein und eben nicht ganz allein oder nur mit einer Frau als Begleitung. An anderen Orten, sei es die Sexmesse oder der Swingerclub oder auch die Table Dance Bar, da wäre ich natürlich alleine reingekommen. Aber mir ging es ja auch darum zu sehen, ob meine Verwunderung oder mein vielleicht auch Interesse an manchen Dingen, ob das etwas spezifisch Weibliches ist. Also habe ich einen weiblichen Blick? Und dafür brauche ich natürlich einen Begleiter, der mir auch erzählt, wie das alles auf ihn gewirkt hat und ob es da signifikante Unterschiede gibt, ob es da doch ähnliche Verwunderungen gibt.
Bevor wir diese Frage beantworten, Sie sagten, die Männer hätten sich schwerer getan, sich dazu zu bekennen und darüber sie zu begleiten. Das hat mich gewundert und so ein bisschen ans 19. Jahrhundert erinnert. Da sind die Männer ganz selbstverständlich in Puff gegangen. Kann man ja in der Literatur sehr gut nachlesen. Aber da wurde natürlich nur so unter unter Männern drüber geredet. Ja. War das der Grund, dass die sich geniert haben, in Begleitung von ihnen zu gehen?
Also sie haben sich ja erstmal in keiner Weise geniert, in Begleitung von mir dorthin zu gehen. Sondern ich war denen ein, glaube ich, meistens sehr genehmes Alibi, um an diese Orte zu kommen.
Ah.
Nur als es dann darum ging, dass es natürlich veröffentlicht wird und sie vielleicht wiedererkannt werden könnten. Mit zwei Ausnahmen haben dann doch die meisten eher gesagt, auf gar keinen Fall, dass mit meinem Beruf und wenn das mein Chef mitkriegt, wenn das mein Kollege mitkriegt, meine Kollegin mitkriegt, auf gar keinen Fall, wie stehe ich denn da? Und das finde ich schon eine Doppelmoral, die ich nicht unbedingt mehr erwartet hätte. Zumal ich jetzt auch nicht mit den, ich würde zumindest sagen, nicht zu 100% mit den allerspießigsten Leuten losgezogen bin. Es waren schon auch verklemmte Leute dabei, die mich, glaube ich, wirklich gebraucht haben, weil sie diese Orte wahnsinnig interessiert haben. aber sie sich nie im Leben auch getraut hätten, sich das selbst so zuzugestehen.
Sind Sie da sicher? Woher kommen denn die Kunden? Das ist immer so merkwürdig, wenn man denn fragt, warst du mal im Puff? Trifft man ganz selten aus dem Bekanntenkreis Männer, die sagen ja. Mhm. Aber irgendwo müssen die Kunden doch herkommen.
Ja, die kommen ja auch weiterhin in großen Mengen. Nur die Frage ist, wer gibt es zu? Und ich kenne in meinem Bekanntenkreis, glaube ich, 2 Männer, die zugeben. Der eine 2-mal oder 3-mal oder so, der andere vielleicht ein bisschen regelmäßiger, aber die eben mit Prostituierten geschlafen haben. Alle anderen sagen, dass sie das nicht getan hätten, dass sie an solchen Orten noch nie waren. Ob das denn stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass jeder tut, dass für manche das auch tatsächlich nichts ist. Dass bei manchen auch die innere Verklemmtheit, also das ist gar nicht, dass sie es moralisch ablehnen oder dass es eine wirkliche Scham ist oder dieses Gefühl, das geht nicht, sondern dass es tatsächlich eine Form von Verklemmtheit ist, dass sie eigentlich gerne wollten. Das habe ich ja eben gemerkt. In dem Moment, wo ich an diese Orte gegangen bin, waren die sehr schnell bereit, sich das mal anzugucken. Aber tatsächlich, wenn ich mir die Männer anschaue, die ich während der Recherche getroffen habe, also nicht die, die ich mitgenommen habe, sondern die ich da angetroffen habe, da kann man nicht sagen, das ist jetzt ein bestimmtes Milieu, das ist ein bestimmter Bildungsgrad, das ist eine bestimmte Altersgruppe. In dem einen Wohnungsmodell, in dem ich war, waren das Leute, die exakt meinem Bekanntenkreis entstammen könnten.
Die Wahrnehmung, Sie sagten, Sie seien interessiert gewesen, auch herauszufinden, unterscheiden sich die Wahrnehmung, Ihre, von der Wahrnehmung der Männer? Und?
Sie unterscheidet sich natürlich. Das beginnt ja schon bei dem, was ich anfangs sagte, dass auch sich unterscheidet, wie werde ich wahrgenommen. Und in dem Moment, in dem ich gar nicht als Kundin so richtig gesehen und akzeptiert werde, der Mann aber sofort als solcher identifiziert wird, ging bei vielen meiner Begleiter so etwas im Kopf los, dass sie sich mit dieser Rolle nicht wohlfühlten, dass sie eigentlich nicht diesem Bild entsprechen wollten, ein Mann zu sein, der ja natürlich an diesen Orten auch absolut sexualisiert wird. Da geht es ja nicht mehr um große Psychologie oder sonst was. Wie bei McDonald's, der Magen soll in einem Bordell eben sexuelle Lust angesprochen werden. Und damit haben die sich zu großen Teilen nicht besonders wohl gefühlt. Dann war es natürlich auch ein damit ringen, ob sie das ansprechend finden. Und wenn ja, ob sie es mir gegenüber zugeben können. Das ist natürlich auch eine große Frage. Will man vor einer guten Freundin, einer guten Bekannten so dastehen, dass man genau auf diese dann doch meistens sehr einfachen Inszenierungen der Lustverlockung einsteigt? Oder will man vielleicht doch als der tiefgründige Erotikintellektuelle dastehen?
Aber darüber konnten Sie ja mit Ihren Bekannten und Freunden auch sprechen.
Genau. Und was auffällig war, ist, dass den meisten die Orte tatsächlich noch befremdlicher waren als für mich. Ich erkläre es mir tatsächlich so, dass sie nicht die Distanz hatten, die ich hatte. Dadurch, dass mir schon die Rolle der Begleiterin zugesprochen wurde, es für mich keine Regeln gab, wie ich mich an diesen Orten zu verhalten habe, hatte ich eine grundsätzliche Distanz, aus der heraus ich meistens beobachten konnte. Gleichzeitig war ich dann an anderen Orten natürlich auch die Beobachtete, weil die meisten anderen Männer mich natürlich für eine Frau gehalten haben, die da vielleicht arbeitet, die irgendwie zu haben ist. Und die Rolle meiner Begleiter war eben viel eindeutiger. Und ich glaube, dass sie auf diese eindeutige Art angesprochen werden sollten, hat bei denen dann so einen Abwehrreflex ausgelöst. Und ich meine, man muss auch sagen, schön sind viele dieser Orte ja tatsächlich nicht.
Nee, das lag natürlich auch so ein bisschen an ihrem Material, was Sie hatten. Sie haben sich ja auch die etwas schlichtere Prostitution ausgesucht. Sie waren in einem Sexkino, Sie waren in einem einfachen Swingerclub, Sie waren in einem Laufhaus, was nicht der hohen Kategorie angehört. Also so die ganze, nennen wir sie mal, Edelprostitution fehlte ja bei Ihnen völlig. Warum haben Sie die rausgelassen?
Naja, ich war schon in einem der Bordelle, die zumindest dem Ruf nach etwas besser sein sollen oder also eigentlich gehobener sind. Bei den Laufhäusern geht es aber ja, wenn man sich die Entwicklung anschaut, gerade darum, dass aus meiner Sicht eine totale Discountisierung dieses Bereichs zu beobachten ist. Also ob man sich jetzt das Pascha in Köln anschaut oder das Pink Palace in Hamburg, die Preise sind eben nicht besonders hoch. Was ich am absurdesten finde, was ich eigentlich auch wirklich schlimm finde, ist, dass sie mit einer Geld-zurück-Garantie werben. was ja einfach...
Was heißt das?
Das heißt, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, bekommt er sein Geld zurück. Aber allein dieses Wort, was man normalerweise in Bezug mit Elektroartikeln, die nicht funktionieren, verwendet, das finde ich einfach eine Entwürdigung der Handlung, die dort stattfindet, der Frauen, die dort arbeiten. Also es ist einfach, es ist mir sehr zuwider, solche Dinge. Und das hat mich natürlich interessiert. Und das, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, finde ich das mehr, wenn ich mir tatsächlich das Rotlicht anschaue, was aufgesucht wird, was in Anführungszeichen benutzt wird, da habe ich natürlich vom Straßenstrich über Laufhäuser einen sehr großen Bereich, der nicht so wahnsinnig edel ist. Der Titel heißt Rotlicht. Ich habe aber auch nicht nur über Rotlicht geschrieben. Ich habe beispielsweise Tantra-Massage mit reingenommen, die ich definitiv nicht zum Rotlicht zählen würde. Auch die Sexmesse ist ja nicht im engeren Sinne Rotlicht, sondern es ist einfach ein Sammelbegriff für Käuflichkeit und Lust. Und die Tantra-Massage wiederum ist natürlich im Prinzip hochpreisiger. Es ist etwas
200 Euro, haben Sie da
200 bezahlt. Euro, was verglichen mit einer normalen Massage schon recht teuer ist. Es geht natürlich auch um mehr. Gleichzeitig gibt es aber die klare Grenze, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr kommt bei so einer solchen Massage. Aber es geht natürlich schon um sexuelle Lusterregung. Das ist ganz klar.
Gut, Sie haben dann die Edelprostitution rausgelassen. Aber generell kann man ja sagen, die Frauen, die dort stehen, in den Laufhäusern, die stehen da ja freiwillig.
Ja, der Begriff der Freiwilligkeit ist ja ein dehnbarer. Also es gibt Frauen, die dort freiwillig stehen. Es gibt Frauen, die in großen Geldnöten sind. Es gibt Frauen, die von Freunden oder auch von Freundinnen überredet werden. Also ich habe nicht mehr so sehr das Gefühl gehabt am Ende dieser Recherche, das ist wirklich ein Beruf wie jeder andere. Ich meine, es wird ja viel darum gestritten.
Naja, das war ja auch eine Forderung der Prostituierten selbst oder Huren, wie sie sich ja dann auch nennen, der Huren-Selbsthilfe. Die wollten das ja als Beruf anerkannt haben.
Ja, und ich bin mittlerweile sehr skeptisch, ob man es so sehen sollte im Gesamten, weil das Gesamte umfasst eben auch wirklich die Bereiche des Straßenstrichs und der nicht so schönen Laufhäuser, der nicht so schönen Bordelle, wo ich etwas wie Freiwilligkeit doch nur in Spuren finde. Und der Begriff der Zwangsprostitution fasst aus meiner Sicht am Ende doch ein bisschen wenig. Also das ganz klar Nachzuweisende der Zwangsprostitution greift, glaube ich, nicht alles, was ich dann doch nicht mehr in der Form einer autonomen Berufsausübung wiederfinde. Gleichzeitig habe ich aber eben diese doch von mir auch als erhoffenswert zu sehende Beschreibung der Sexarbeit als eben eine Dienstleistung, die auch schön sein kann, die toll sein kann, nicht so gefunden, wie ich es gern gefunden hätte. Und ich glaube nicht, dass es nur was damit zu tun hat, dass ich jetzt nicht 3 Monate lang mich nur mit Edelprostituierten beschäftigt habe, sondern dass es tatsächlich eine Entwicklung gibt, in der aufgrund von Wohlstandsgefällen und Armutsdruck und finanziellen Nöten der Bereich der nicht ganz so großen Freiwilligkeit und der auch Missachtung von Frauen entweder gewachsen ist oder immer schon so groß war.
Sie sind eben ganz schön rumgeeiert bei der Antwort. Man steht natürlich davor, Prostitution verbieten ist keine Lösung.
Ja, aber erlauben, ich weiß es nicht. Aber ich bin Schriftstellerin, ich wurde, seitdem das Buch draußen ist, immer von beiden Seiten der feministischen Bewegung. Die einen wollen es ja komplett verbieten, die anderen wollen es komplett legalisieren. Und ich erlebe, dass so ein bisschen an dem Buch hin und her gezerrt wird und ich auf eine Aussage festgelegt werden soll. Ich bin weder Juristin noch Politikerin und ich sehe es auch eigentlich nicht so richtig als meine Aufgabe, jetzt zu sagen, welches Prostituiertenschutzgesetz das Richtige wäre. Ich bin nur, das muss ich einfach schon sagen, von einer sehr liberalen Einstellung, die ich anfangs hatte, weil ich auch einfach so aufgewachsen bin, weil es auch eigentlich meiner Grundüberzeugung entspricht, stärker weggekommen, als ich es erwartet hätte. Und damit will ich nicht sagen, dass das Verbot von Prostitution bzw. von Sexkauf, es würde ja wenn darum gehen, die Freier und die Zuhälter zu kriminalisieren, dass das letztendlich die beste Lösung ist. Nur, wie gesagt, die reine Legalisierung, die ich anfangs als die sinnigste Antwort gefunden hätte, das kann ich jetzt so nicht mehr sagen und nicht mehr wiedererkennen.
Was mich gewundert hat, Nora Bossong, dass Sie das Thema ja schon lange interessiert. Das ist ja nicht nur dieses Buch, was Sie geschrieben haben, sondern Sie haben ja auch schon Reportagen darüber veröffentlicht zu dem Thema. Was ist es, was Sie da so dran festhält? Sie haben ja gerade beschrieben, dass es auch schrecklich ist, was Sie da entdeckt haben. Und trotzdem haben Sie sich nicht abschrecken lassen.
Ja, ich habe mich schon abschrecken lassen, aber ich bin dann trotzdem immer wieder hingegangen, weil am Ende kann ich natürlich jedes Projekt wegschieben, sobald es mir nicht mehr bequem und genehm ist. Aber darum geht es ja eigentlich nicht bei Reportagen. Also man sollte ja schon auch noch am Ball bleiben, wenn man Dinge entdeckt, die man lieber anders sich gedacht hätte. Von daher glaube ich, dass es eigentlich eine normale schriftstellerische und journalistische Arbeit ist, nicht nur nach dem zu gehen, was einem gefällt. Sonst hätte ich halt einen ganzen Band über Tantra-Massage geschrieben. Das wäre von der Recherche her sehr viel angenehmer gewesen.
War es denn vielleicht auch das Geld, was Sie gereizt hat, Nora Bosson? Denn eins muss man ja feststellen, Ihre 4 Romane, die Sie geschrieben haben, sind immer rezensiert worden. Ihre Gedichtbände weniger, so ist das mit der Lyrik. Aber dieses Buch hat ja sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Das heißt, damit haben Sie natürlich auch mehr Geld verdient.
Nee, das stimmt gar nicht. Also ich habe, glaube ich, mit jedem Gedichtband mehr Geld verdient als mit diesem Buch. Weil Gedichtbände einfach sehr gut gefördert werden, weil ich dafür Preise bekomme, Stipendien bekomme. Und mit literarischen Themen, mit dem letzten Buch habe ich unglaublich viele Lesungen gehabt. Das ist natürlich auch etwas, was eigentlich in jede Buchhandlung passt. Das ist das Rotlichtthema, da sind die Buchhändler schon vorsichtiger.
Jetzt machen wir eine Pause mit einer Musik. Sie haben sich gewünscht von den Beatles, Sexy Sadie. Warum?
Zum einen, weil ich das Lied sehr, sehr gerne mag, mich das seit 20 Jahren oder so begleitet. Ja, das reicht ja eigentlich schon als Grund. Also es ist einfach, finde ich, ein wunderbares, ruhiges Lied, was vielleicht einen ganz guten Kontrapunkt zum Rotlicht auch setzt. So etwas hätte ich da vielleicht lieber vorgefunden, als das, was ich vorgefunden habe. Sexy Sadie, what have you done?
Nora Bosson, Sie haben ja einen Weg beschritten nach dem Abitur, der sehr straight war. Geschrieben haben Sie schon als Mädchen, als Kind, habe ich gelesen. Sie haben dann zunächst literarisches Schreiben in Leipzig studiert und dann anschließend noch Philosophie, Kulturwissenschaften hier in Berlin. Warum 2 Studien? War Ihnen das nach einem Studiengang plötzlich suspekt? Jetzt werde ich Schriftstellerin.
Ganz offen gesagt, zu wenig gelernt. Also mich hat ja Theorie interessiert, mich hat Philosophie interessiert. Und am Literaturinstitut ist es doch ein sehr handwerklicher Studiengang. Und da hat mir dann die intellektuelle Weite gefehlt. Ich will nicht sagen, dass es die Leute, die dort sind und auch die dort unterrichten, nicht haben. Doch, aber die Lehre ist sehr stark auf Text, Lektorat, um es böse zu sagen, also ohne das Lektorat was Schlechtes ist, aber sehr aufs Handwerkliche begrenzt. Und das hat mir einfach nicht gereicht. Also ich wusste nicht, wie ich, wenn ich tatsächlich Schriftstellerin werden sollte, mit dem bisschen an intellektuellem Handwerkszeug denn überhaupt bestehen soll. Denn für mich gehört es einfach auch zum Schriftstellersein, zum Schreiben dazu, dass man vielleicht eine gewisse Tiefe im Lesen überhaupt erstmal erlangt.
Also war dieses Studium der Kulturwissenschaft, Philosophie und Komparatistik also eins, um Sie noch intellektuell etwas zu füttern?
Genau, einfach um auch meine Neugier zu befriedigen. Also ich bin grundsätzlich sehr neugierig. Ich liebe es, in Texte einzutauchen und bestimmte Bereiche zu entdecken und zu verstehen oder besser zu verstehen zumindest, die mir vorher verschlossen waren.
Und dass Sie Schriftstellerin werden wollen, wann war Ihnen das so klar?
Also vielleicht das erste Mal, als es tatsächlich auf der Steuer stand. Also ich musste mich bei der Steuer anmelden und musste irgendwie kategorisieren, was ich denn nun eigentlich bin. Und Schriftstellerin gab es nicht. Ich glaube, ich galt dann als Publizistin oder sowas. Ich weiß es gar nicht, als was ich heute da gelte. Aber es war nicht wirklich in dem Sinne geplant, dass ich das hauptberuflich werde, sondern ich habe eigentlich immer an dieser Vorstellung eines ganz normalen, also in Anführungszeichen, ganz normalen Berufs festgehalten. Ich habe mir mal sowas wie Goethe-Institut oder so vorgestellt, so auch Ausland, das hätte mich sehr interessiert. Als ich etwas tollkühner war, dachte ich auch ans Auswärtige Amt.
Dann haben wir einen Roman drüber geschrieben?
Da habe ich stattdessen einen Roman drüber geschrieben und so ist es dann am Ende bei den meisten Dingen geworden, dass ich dann stattdessen Bücher drüber geschrieben habe. Es war einfach, als ich mit dem zweiten Studium fertig war, verdiente ich bereits mit meinem Schreiben nicht Unmengen, aber so, dass jedes Praktikum erstmal ein Rückschritt gewesen wäre.
Wie haben Sie das angestellt? Also Ihr erster Roman, muss man dazu sagen, Gegend, der ist 2006 erschienen. Da waren Sie ja noch mit dem Studium beschäftigt. Mhm. Aber Sie haben ja schon vorher mit dem Schreiben Geld verdient. Wie haben Sie das gemacht?
Davor habe ich wirklich sehr wenig mit dem Schreiben verdient. Also sagen wir mal, vielleicht der Kellnerabend alle zwei Wochen, der blieb mir dann erspart, weil ich mal 200 € oder sowas damit pro Monat verdient habe, wenn es hochkam.
Haben Sie da irgendwo Gedichte hingeschickt? Oder
ich habe Gedichte hingeschickt. Ich hatte auch mal ein Stipendium. Ich habe Lesungen gemacht, für die ich dann auch einfach bezahlt wurde. Aber das war alles noch jenseits dessen, dass man da auch nur von träumen könnte, davon zu leben. Also das war eben so ein bisschen der Studentenjob, den ich dann eben nur einmal die Woche machen musste.
Aber wie macht man Lesungen, wenn man noch nichts veröffentlicht hat?
Wenn man in Literaturzeitschriften veröffentlicht, wenn Leute auf einen aufmerksam werden, wenn der Name vielleicht schon irgendwo mal genannt wird. Das war ja auch noch nicht immens viel. Aber ich weiß nicht, 2004 war es, 2003 oder so, beim Dresdner Lyrikpreis in die Endrunde gekommen bin mit Silke Scheuermann und Jan Wagner und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Also die anderen waren alle schon sehr, sehr etabliert und ich stand da als Anfang 20-Jährige dazwischen, hatte noch keinen Band. Aber da kam dann natürlich mein Name schon mal in bestimmten Kontexten auf und der ein oder andere Lyrikleser hat es dann in der Zeitschrift wiedergefunden oder der ein oder andere, der Lyriklesungen veranstaltet, hat mich dann aufgepickt. Also durch solche Zufälle sind es ja nicht, aber durch solche Entscheidungen kann man dann durchaus schon ein bisschen, bekannt vielleicht noch nicht, aber der Name ist dann schon ein bisschen virulent.
Ja. Und dann kam der erste Roman 2006 und dann kam natürlich Einladung.
Genau.
Und der Name Nora Bosson wurde dann durch die Feuilletons bekannt, dann kommen Einladungen für Lesungen. Und man hat ja den Eindruck, wenn man sich Ihre Biografie anguckt und die Publikationsliste, das sieht so sauber gebaut aus, als ob Sie sehr strategisch an alles herangegangen seien. Roman publiziert, dann kommt ein Gedichtband, dann kleinere Sachen in Zeitschriften. Manche Themen bauen sich dann zum nächsten Buch zusammen.
Nee, das, was man in solchen Bibliografien ja immer nicht sieht, sind die ganzen abgelehnten und verworfenen Sachen. Und ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass ich jemand bin, die einfach immer mit einem literarischen Thema schwanger gehen muss. Sonst weiß ich gar nicht, brauche ich einfach. Das gehört zu mir und sonst bin ich komplett verloren. Das heißt, dadurch erklärt sich vielleicht eine gewisse Produktivität, dass ich einfach nicht 2 Jahre einfach mal komplett ausscheren kann und nicht in einem Text sitzen kann. Aber dass ich Lyrik und Prosa schreibe, das ist einfach eine Begeisterung für beide Formen. Das ist vielleicht eher ein Geschenk, dass man beides dann auch zumindest so weit kann, dass die Verlage sagen, das drucken wir. Das empfinde ich als unglaublich wohltuend, denn nur die Prosa zu haben oder nur die Lyrik wäre für mich einengt. Dass sich Reportagen dann noch dazugesellt haben, das hat sich ergeben, nachdem ich mit dem Studium fertig war und ich einfach eine kürzere Zwischenform gesucht habe zwischen den fertigen Büchern und ich mich einfach wahnsinnig gerne in Themen einfinde, aber nicht aus jedem Thema gleich ein 3-jähriges Buchprojekt machen möchte. Also ich habe beispielsweise für die Zeit mal in einem Kloster, ich will nicht ausschließen, dass ich nicht auch irgendwann mal einen Roman schreibe, der dazu gehört, aber das war dann erstmal ein Projekt, an dem ich vielleicht einen Monat gesessen habe, gelesen habe, mich damit beschäftigt habe. Das ist, finde ich, unglaublich schön, wenn man das machen kann zwischen eben diesen ganz langatmigen Sachen, wo man wirklich sehr viel Durchhaltevermögen, immer wieder neue Begeisterungsfähigkeit braucht, um weiterzuschreiben, um weiterzumachen, um die Figuren nach wie vor so spannend zu finden, dass man sich morgens an den Schreibtisch wegen ihnen setzt.
Sie haben schon gesagt, Ihr Vater war mal Drogenbeauftragter in Hamburg. Sind Sie im Elternhaus literarisch inspiriert worden oder haben die Eltern auch geschrieben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Geschrieben haben die nicht. Es gab sicherlich viele Bücher bei uns und die haben auch immer eine große Rolle gespielt, also eine große Wertschätzung gehabt. Das Lesen an sich, die Bücher. sicherlich mehr Wertschätzung als etwa ökonomische Absicherung und Sicherheit und in die Richtung denkend. Also Bildung war da, glaube ich,
das höhere Gut. Also Ihre Mutter war nicht Schriftstellerin?
Nein, alles andere als das. Ich glaube, das möchte man auch nicht lesen. Am ehesten würde ich sagen, dass mein Vater mich da nicht literarisch, aber einfach von der Fantasie her geprägt hat, weil er mir immer Geschichten erzählt hat und ich da ganz begierig danach war. Und ich so, glaube ich, diesen Wunsch, selbst etwas zu erfinden, eine Geschichte anders enden zu lassen, dass sich das schon so in meiner Kinderzeit entwickelt hat. Also er hat auch teilweise Geschichten vorgelesen und dann einfach das Ende abgewandelt, weil er sich erinnerte, dass das Ende mir überhaupt nicht gefiel oder ich das zu traurig fand oder sowas. Mhm. Das heißt, da einfach die Lust an der Erfindung von Welten, die wurde mir da so ein bisschen mitgegeben, auch wenn ich glaube, dass das alle Kinder eigentlich haben.
Der Vater scheint ja sehr wichtig gewesen zu sein. Und Vater-Tochter-Beziehungen sind ja auch in Ihren Büchern sehr präsent. In Ihrem ersten Roman spielt es eine Rolle, in Ihrem dritten Roman spielt es eine Rolle. Ihre Eltern waren getrennt. Ich weiß nicht, wie alt sie waren.
Grundschulalter.
Und offenbar haben Sie sich eher mit Ihrem Vater identifizieren können.
Ja, da gab es einfach deutlich mehr Gemeinsamkeiten und auch mehr gemeinsame Interessen, mehr auf einer Wellenlinie sein. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und ja, meine Mutter würde ich als etwas sehr chaotisch beschreiben und die vielleicht nicht unbedingt die Sicherheit vermittelt hat, die man sich als Kind wünscht. Und von daher hält man sich natürlich auch als Kind mehr an die Person, die einem Stabilität und Sicherheit gibt.
Das ist ja auch das Thema Ihres ersten Romans, Gegend. Gegend erzählt ja von einer Vater-Tochter-Beziehung. Die fahren nach Frankreich und besuchen dort eine ehemalige Geliebte des Vaters und ein Kind, was er dort mal gezeugt hat. Und es gibt noch ein anderes Kind der Geliebten und den Erzeuger. Also es geht um ein großes Beziehungschaos, was sie dort beschreiben. Was ich ganz berührend fand, weil für mich die Aussage oder eine wichtige Aussage dieses Buches ist, dass es für dieses Mädchen, die Ich-Erzählerin, die dort im Mittelpunkt steht, ganz schrecklich ist, in diesem Gefühlschaos zu leben, dass die letztlich nach einer Anlehnung sucht, auch um sich dann wieder abzustoßen, klar. Aber es fehlt dir absolut eine Kontinuität und eine Sicherheit.
Ja, also es scheint mir, es ist ja schon so lange her, das Buch, muss ich sagen.
2006.
Das kommt mir sehr lang vor. Und da war ich ja, als ich es geschrieben habe, das war ja dann noch länger her. Aber ich glaube, mir ging es darum, dieses Konzept, dass wir alle Zuordnungen, alle Rollenmodelle über den Haufen werfen, bevor wir wissen, was wir stattdessen setzen. Dass ich da einfach eine große Skepsis dem gegenüber habe. Meine Eltern, aber auch die Eltern meiner Freunde sind so spät 68er, würde ich mal sagen, also die 70er Jahren aktiv waren, wo das einfach auch immer noch ausprobiert wurde und mir einfach das Projekt aus meiner Sicht vielleicht eher gescheitert ist oder einfach noch nicht die richtige Antwort gefunden hat. Also in dem Moment, in dem ich die Rolle des Elternteils aufhebe, aber noch keine andere Entsprechung gefunden habe, droht es einfach in ein großes Chaos zu stürzen und dass Kindern dadurch auch zu viel abverlangt wird. Es ist eigentlich eine Zumutung für ein Kind, dass die Kinder die Rolle der Erwachsenen spielen müssen. Denn diese Form der Verantwortung ist etwas, für das man doch eine gewisse Reife braucht. Und diese Verchaotisierung von eigentlich Alterszuschreibung, Verantwortungszuschreibung und Rollenzuschreibung scheint mir, ja, also kann eben zu einer großen Überforderung führen und auch zu einem großen Unglück, was ebenso ein Unglück ist wie all jene, die dann unter zu strikten und rigiden und hierarchischen Verhältnissen gelitten haben.
Splitter Ihrer Biografie finden sich natürlich in all Ihren Büchern. Wie sollte es auch anders sein? Also die eigene Biografie ist immer in verfremdeter, direkter, indirekter Form natürlich Stoff des schriftstellerischen Prozesses. In Ihrem zweiten Roman geht es ja um einen Diplomaten. Und wie ich gerade gehört habe, haben Sie auch mal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, so etwas zu werden. Aber auch um Geschichte. Das heißt, das ist auch hochinteressant, dass Sie sich sehr intensiv mit der linken Geschichte auseinandersetzen. Und jetzt weiß man, nachdem Sie erzählt haben, dass Ihre Eltern auch so spät 68er waren und sind, natürlich auch, woher das kommt. Der Diplomat, da geht es um die Verwicklungen im Faschismus. Und in Ihrem vierten Roman, 36,9 Grad, geht es ja um einen italienischen Kommunisten, Antonio Gramsci. Alles Figuren, die in der Linken wichtig sind.
Ich glaube, erstmal der zweite Roman ist für mich einfach auch der wichtigste. Das ist der Roman, den ich immer schreiben wollte. Der
Webers Protokoll.
Webers Protokoll, genau. Der für mich eigentlich die Frage gestellt hat. Natürlich ist es die klassische dann doch Frage der Nachgeborenen nach Mitläuferschaft, moralischer Verantwortung. Wie hätten wir uns eigentlich verhalten? Es ist auch die Frage danach, wie viele Heldenfiguren gibt es eigentlich? Denn dieser Protagonist ist kein Held. Der ist ein ganz gewöhnlicher, mittelmäßiger Mensch, der auch Angst hat zu handeln. Der hat Angst, irgendwie in Erscheinung zu treten. Er trägt eine Schuld mit sich rum. Er tut irgendwie das Richtige und dann doch wieder das Falsche. Und ich glaube, diese Mittelmäßigkeit ist uns viel gemäßer als die wenigen Helden, die es gab. Auch da würde ich natürlich lieber glauben, dass wir heute alle Sophie Scholl sind, aber das halte ich dann noch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, die Auseinandersetzung mit dieser unglaublich menschlichen Mittelmäßigkeit und mit diesem sich ins Klein-Klein verziehen, obwohl gerade eigentlich mal wieder die Welt untergeht. Ich meine, das erleben wir ja auch heute. Die Welt geht ja auch kontinuierlich unter, wenn man sich das Weltgeschehen anschaut. Und das war tatsächlich etwas, was mich umgetrieben hat. Und gleichzeitig ist es aber auch noch eine, deswegen weiß ich gar nicht, ob es so links ist, sondern ich glaube, es ist eher etwas, womit man sich oder womit ich mich als in der Bundesrepublik Deutschland Geborene natürlich auseinandersetze. Es geht auch um die Frage, wie sich der Papst in der damaligen Zeit verhalten hat. Es ist ein Blick auf die katholische Kirche, auch wenn es nur ein Seitenblick ist, aber es ist doch auch einer. Das heißt, mein Blick, der auch immer nach Rom geht, ist natürlich mit Antonio Gramsci ein sehr linker. Hier ist es vielleicht eher ein katholischer Blick gewesen, der ja nun nicht als per se immer links bekannt ist.
Sie haben für dieses Buch Webers Protokoll ja im Außenministerium, dort auch im Archiv recherchiert. Was war die Idee, als Sie anfingen? Italien haben Sie genannt, Italien sollte drin vorkommen. Sie sind ins Außenministerium gegangen, ohne zu wissen, was Sie dort finden würden?
Doch, ich hatte schon Ideen. Also ich habe mich ja angefangen, damit zu beschäftigen. Ich glaube, die ersten Bände habe ich in der Staatsbibliothek in Berlin gelesen, also wo bereits vieles auch veröffentlicht ist. Es ist ja nicht so, dass alles unter Schloss und Riegel ist. Aber mich hat tatsächlich interessiert, was es eigentlich mit diesen Diplomaten, die ja im befreundeten Ausland sind, also der nicht nationalsozialistisch gesinnte, aber doch von den Nationalsozialisten gesandte Diplomat im faschistischen Italien. Mich hat die Verwicklung von Pius XII. Sehr interessiert. Pius XII. Gino Pacelli war ja davor auch lange Zeit in Berlin als Nuntius tätig. Also diese Verbindung von Italien, Deutschland mit dieser Frage nach Verantwortung, nach dem eigenen Handeln, auch die Frage danach, was ist eigentlich moralisch richtiges Handeln? Zählt es, wenn das Ergebnis stimmt oder zählt es, wenn die Motivation stimmt? Und also etwas, das war das Treibende eigentlich, was ich in diesem Roman erkunden wollte. Und auch die Frage, wie jemand, der eigentlich verschwinden will, also diese wirkliche Spurensuche, jemand, der sich doch für den eigenen Lebenslauf so sehr schämt, dass er keine Spuren von sich hinterlassen will, wie der sich Stück für Stück auflöst, wie er es hinbekommt, in den Akten zu verschwinden.
Man kann da ja ganz nett manipulieren, das schreiben Sie ja auch. Und dann der Schritt zu Gramsci, zu Ihrem vierten Roman. Das ist ja ein Thema, dem man nicht unbedingt so einfach begegnet. Also es ist eine Figur, die in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Diskussion unter Intellektuellen nie verschwunden war. Aber was interessiert Sie als junge Frau an Gramsci?
Mich interessiert an Antonio Gramsci zum einen natürlich grundsätzlich seine Schriften, sein Denken, aber zum anderen auch er als die Liebesgeschichte, ganz sicher auch. Aber auch, dass er zu einer Identifikationsfigur geworden ist, lang nach seinem Tod. Also, dass er in den 50er Jahren, auch in den späten 40er Jahren von Toyati als die Galionsfigur der italienischen KPI inszeniert wurde, was ich mittelmäßig sympathisch finde. Aber dann in den 70er Jahren, was mir sehr viel mehr gefällt, wenn ich es mir historisch anschaue, einfach für einen Kommunismus stand, der nicht so doktrinär war, der nicht von der sowjetischen KP geleitet wurde, der einen Eurokommunismus eigentlich versinnbildlichte, der natürlich erst später unter Berlinguer überhaupt erdacht wurde, aber für den doch Antonio Gramsci als Identifikationsfigur einstand. Und diese Vorstellung, dass es eben da auch eine andere Möglichkeit mal gab, die zumindest angedacht wurde, die vielleicht sich nicht in der Form umgesetzt hat, aber die zumindest Raum gegriffen hat, als Idee erstmal. Das ist etwas, was mir heute so vergessen scheint. Ich bin in der BRD geboren, also ich war 7, als die Mauer gefallen ist. Und wenn heute das Wort Kommunismus fällt, denken alle an Ostdeutschland. Aber diese Frage, gab es das denn auch, ein BRD-Kommunismus, dass es diesen Gedanken mal gab, dass es da mal so eine Idee wie Kommunismus gab, das finde ich sehr erinnerungswert, das finde ich sehr spannend. Und ich finde, es ist auch einfach in der heutigen Zeit, wo, nun ja, jetzt will ich nicht gleich ins Politische gehen, aber tu es doch, wo die SPD vielleicht ein bisschen in der Identitätssuche sich verfranst, sind das auch noch Nuancen, Facetten der politischen Vergangenheit, die man sich vielleicht wirklich noch mal genauer anschauen könnte und erinnern könnte.
Da steckt dann ja doch die Familie dahinter, die sie auf diesen Weg gebracht hat, offenbar, wenn Sie sagen, als Spät-68er. Sonst wären Sie ja gar nicht auf dieses Interesse gestoßen, sich mit linker Geschichte zu beschäftigen?
Naja, ich habe ja schon auch ein eigenes Interesse, was von meinen Eltern unabhängig funktioniert. Und zum anderen habe ich ja auch in Italien studiert. Und da ist natürlich Antonio Gramsci noch eine sehr viel präsentere Figur, als er es in Deutschland ist.
Das war Zufall, dass Sie in Italien studiert haben? Andere gehen nach Großbritannien oder Amerika oder Frankreich?
Nee, das hat sich natürlich bedingt. Ich habe, als ich in Italien studiert habe, meinen zweiten Roman Webers Protokoll fertig geschrieben. Und das war natürlich verbunden. Wenn ich über den Heiligen Stuhl in den 60er Jahren schreiben möchte, dann möchte ich das natürlich am liebsten vor Ort machen. Gleichzeitig ist Rom für mich aber auch immer ein großer Sehnsuchtsort gewesen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass ich Bremerin bin und Bremen für mich so ein bisschen das Gegenbild zu Rom ist und in Bremen wiederum katholisch bin, was dann nochmal eine Drehung reinbringt. Und Rom, aber auch der Vatikan für mich immer ein Faszinosum gewesen ist, was vielleicht noch stärker ist als für andere normale Rom-Reisende. Also dass Rom eine wunderschöne Stadt ist, dass die Geschichte des Vatikans faszinierend ist, ob man sie nun ablehnt oder befürwortet oder beides, das ist klar. Aber ich glaube, für mich war es tatsächlich dann doch eine sehr starke Blickachse. Und ich muss auch sagen, dass das, was ich in Rom suche und immer auch wieder finde und dann auch wieder verliere, dass etwas ist, was mit keiner anderen italienischen Stadt vergleichbar ist. Es ist schon diese sehr starke Faszination von der Geschichte dort.
Sie scheinen ja in Ihrem Schreiben sehr stark themenorientiert zu arbeiten. Sie haben es für mich so beschrieben, es sind Themen und dann entwickelt sich für Sie das Schreiben und die Form.
Genau, also es sind einfach Fragen, die mich umtreiben. Es ist, glaube ich, immer ein Verstehen wollen von Gesellschaft. Ich glaube, so kann man das vielleicht im Allgemeinsten ausdrücken, von Machtstrukturen. Eigentlich geht es mir darum, zu verstehen, in welcher Welt, in welcher Gesellschaft ich eigentlich lebe. Und das gehe ich dann von unterschiedlichen Seiten an und habe immer Themen und Fragestellungen, mit denen ich meine, der Antwort auf diese Frage etwas näher zu kommen.
Nun hätten Sie ja über Prostitution auch einen Roman schreiben können. Wie ist die Entscheidung da gefallen? Ich schreibe eine Reportage.
In dem Fall war es mir einfach wichtig, dass der Leser es nicht mit dem Wort Fiktion zur Seite schieben kann. Also nicht sagen kann, ja, das ist ja schöne Fiktion, es macht mich betroffen oder macht mich wütend oder was auch immer, sondern wirklich zu sagen, es ist eine literarische Reportage. Das heißt, ich habe keine Studie oder sowas geführt, aber es ist eine Reportage und es ist nicht eine Fiktionalisierung, die auch natürlich schnell in eine Romantisierung, vielleicht auch eine dunkle Romantisierung kippen kann, die aber für den Leser einfach bedeutet, das mag ja so schön und gut in dem Buch sein, aber was hat denn das mit der Realität zu tun? Und diesen Realitätsbezug, der wäre mir wichtig, dass der nicht übergangen werden kann.
Nora Bossong, was mir aufgefallen ist jetzt in unserem Gespräch, Sie sprechen viel flüssiger über Ihre Romane als über das Rotlichtbuch.
Das mag auch damit zu tun haben, dass ich so viel über dieses Rotlichtbuch in der letzten Zeit geredet habe, dass ich mich sehr freue, mal wieder über andere Bücher reden zu können.
Nicht mit der Scham hat es zu tun?
Nein, das glaube ich nicht. Also wüsste ich nicht. Da habe ich schon andere Fragen gehört, die sehr viel mehr eine Schamhaftigkeit hätten berühren können. Also die klassische Frage, die in Bezug auf das Rotlichtbuch immer gerne gestellt wird, ist, wie es meine eigene Sexualität verändert hat und sowas. Also wo auch aus meiner Sicht immer ein bisschen Voyeurismus schon auch mit reinspielt. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich, dass nach einem halben Jahr Rotlicht ich mich sehr freue, über andere Themen auch reden zu können. Womit ich nicht sagen will, dass mir das Thema des letzten Romans nicht wichtig ist, aber die anderen Themen sind mir eben auch sehr, sehr wichtig. Und
Dieses Thema Rotlicht hat sich aber ja trotzdem nicht losgelassen. Wäre das vorstellbar, darüber auch nochmal einen Roman zu schreiben?
Sicherlich wäre das vorstellbar. Bei mir tauchen ja auch Themen immer mal wieder auf. Also das Thema Kirchengeschichte, Papstgeschichte taucht in dem Roman Webers Protokoll auf und taucht dann in einem Gedichtband wieder auf. Also das ist gut möglich, das würde ich nicht ausschließen. Ich glaube nur nicht, dass es der nächste Roman sein wird. Also ich glaube, mit dem nächsten Roman werde ich mich wieder doch in eine andere Richtung bewegen, einfach um wieder ja eine neue Welt zu erschließen. Davor stehen sowieso Gedichte und die werden sich höchstwahrscheinlich auch eher nicht mit Rotlicht beschäftigen.
Mit Ihrer Literatur die Gesellschaft erkunden? Sie erkunden sie ja jetzt auch ein bisschen politisch, indem Sie sich im PEN-Zentrum engagieren. Sie gehören da seit April zum Präsidium. Warum? Das ist ja viel Arbeit, gibt kein Geld.
Genau.
Viele Schriftsteller sagen ja, oh Gott, bloß nicht.
Ja, das hätte ich vielleicht auch mal sagen sollen. Nein, also mir geht's ein bisschen darum, ich weiß auch gar nicht, ob ich solche Funktionen dann gut genug erfülle, aber ich versuche es natürlich. Mir geht es einfach darum, dass da auch mal jemand Junges sitzt. Das PEN-Zentrum besteht nicht nur aus höheren Semestern, aber zumindest die Posten waren doch bis zu diesem Frühjahr, Sommer hauptsächlich mit Leuten besetzt, die deutlich älter sind als ich, was auch erstmal sehr positiv ist. Es sind Leute mit Erfahrung, die das schon lange machen. Ich glaube, nur auf die Mischung kommt es vielleicht an. Also das ist eben, wenn da jetzt plötzlich nur 5 Leute in meinem Alter sitzen würden, die alle da zum ersten Mal einen Posten übernehmen, wäre es, glaube ich, nicht besonders vorteilhaft.
Können Sie denn beschreiben, was das PEN-Zentrum macht?
Das PEN-Zentrum, also ich kann beschreiben, was das Präsidium macht. Ich kann beschreiben, was wir weitermachen wollen. Es geht zum einen darum, überhaupt als Stimme wahrnehmbar zu sein, also einzustehen für Meinungsfreiheit, die Freiheit des Wortes, für Autorinnen, Autoren, Schriftstellerinnen in anderen Ländern, die also aufgrund ihrer Arbeit auch verfolgt werden. Das PEN-Zentrum hat, was ein wichtiger Punkt ist, das Writers in Exile-Programm, ein Writers in Prison-Programm, wo auch Stipendien vergeben werden, um genau solchen Leuten zu helfen, ihnen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, zu leben, zu arbeiten und sich neu zu orientieren, zur Ruhe zu kommen, vielleicht auch, soweit das geht. Das ist aus meiner Sicht, sind die beiden wichtigsten Pfeiler, die ich im PEN-Zentrum sehe. Natürlich geht es auch darum, dass es ein Zusammenschluss von in Deutschland lebenden Autoren ist. Nur solche Zusammenschlüsse gibt es natürlich unter vielerlei Namen. Und das Entscheidende beim PEN ist einfach diese politische, immer auch aufs Internationale blickende Perspektive.
Nun sagt man ja, die Rolle des Schriftstellers als öffentlicher Intellektueller sei nicht mehr vorhanden. Es gäbe kaum noch Schriftsteller, die diese Rolle einnehmen könnten, die sich auch trauten, in die Öffentlichkeit zu gehen und Position zu beziehen nach dem Tod von Günter Grass als letztem Heroen des politisch meinungsfreudigen Autors. Könnten Sie sich vorstellen, diese Rolle zu übernehmen?
Also aus meiner Sicht, so wie ich den Schriftsteller verstehe, das ist natürlich ein Blick, den ich auch nicht jedem aufdrängen möchte, aber gehört es eigentlich fast ein bisschen dazu. Das, was es nicht mehr gibt, wie zu Zeiten von Grass, ist diese eine große Autorität. Natürlich gab es zu Grass Zeiten auch noch Autoren wie Heinrich Böll. Es ist jetzt nicht so, dass es da nur eine Stimme gab, aber diese immense Autorität und dieses Sprechen für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Generation, ich glaube, das passt auch nicht mehr heute zu unserer Zeit. Und es passt natürlich auch nicht mehr so sehr wie damals noch, sich für eine Partei zu engagieren, weil es damals natürlich in der Gegenüberstellung von CDU und SPD viel klarere Zuschreibungen gab. Wo gehört der freie Intellektuelle hin? Vielleicht gehört er gar nicht dahin, aber er steht zumindest gegen die CDU. Also es ist heute auch viel schwammiger, viel weniger eindeutig, ob man in diesem sehr, sehr konkreten Sinne sich politisch engagiert. Aber ich glaube, politisch Position zu beziehen, auf die eigene Art über politische Fragestellungen nachzudenken, die eben immer auch ein Zugewinn ist, glaube ich, für gesellschaftliche Debatten, weil sie sich von dem rein journalistischen und von dem rein politischen unterscheidet. Also mit politisch meine ich von den Berufspolitikern. Das halte ich für sehr relevant und ich glaube aber auch, dass das weiter Autoren tun werden und aus ihrer poetisch-literarischen Perspektive Antworten oder zumindest Fragen finden werden, die eben im Journalismus vielleicht so nicht gestellt werden oder so nicht formuliert werden würden.
NDR Info. wissen, was die Welt bewegt.